Dieser Podcast wird präsentiert von Westin Hotels und Resorts, Mitglied von Marriott Bonvoy. Fit bleiben, gesund essen und gut schlafen, das ist auf Reisen oft eine Herausforderung. Doch es gibt einen Ort, an dem Sie keine Kompromisse eingehen müssen. Westin Hotels und Resorts. Unser Wellnessangebot sorgt dafür, dass Sie auch unterwegs in Bestform bleiben. Freuen Sie sich auf unser preisgekröntes Heavenly Bed, unseren Sportoutfit-Verleih und unsere köstlich gesunden Eat-Well-Menüs. Erleben Sie einen Ort, an dem Sie nicht nur übernachten, sondern auch über sich hinauswachsen. Willkommen im Westin. Willkommen im Wohlbefinden. Entdecken Sie mehr unter westin.de.
Gesundheit.
Der nächste bitte.
Der FAZ-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Und heute möchte ich gerne über das Thema Krampfadern reden. Also diese blau schimmernden, teilweise knotigen Erhebungen, die sich unter der Haut lang schlängeln. Immerhin sind nach Zahlen der Gefäßmediziner jede zweite Frau und jeder vierte Mann von Krampfadern betroffen. Häufig erscheinen sie zuerst oder zumindest bemerkt man sie dann oft als allererstes an den Beinen. Und die Reaktion, zumindest der meisten Frauen, sie ärgern sich. Gehen jetzt noch Röcke? Mensch, was ist mit meinen schönen Beinen? Dabei geht es bei diesem Gefäßleiden lange nicht nur um die Schönheit. Entstehen Krampfadern und schreiten sie vor allem weiter fort, kann daraus ein echtes medizinisches Problem werden, was behandelt werden muss. Über die Fragen, wann das soweit ist und was man dann am besten tut, will ich heute mit Herrn Dr. Guido Brunning sprechen. Er ist Chefarzt des Zentrums für Venen- und Dermatochirurgie am Krankenhaus Tabea in Hamburg. Und ihn werde ich natürlich auch für die Frauen unter uns fragen, ob es denn einen geheimen Tipp gibt, dass man Krampfadern erst gar nicht bekommt. Hallo, Herr Dr. Brunning.
Hallo.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, es sind sehr, sehr viele Menschen, die von Krampfadern in ihrem Leben betroffen sind. Wie ist das denn? Ist das wie beim Hören und beim Sehen und bei faltiger Haut, dass man sagt, ja, das gehört irgendwie zum Älterwerden und dadurch, dass man durchs Leben schreitet, dazu, dass sich irgendwann Krampfadern entwickeln? Oder ist es doch tatsächlich eine Erkrankung, ja, die man entweder hat oder eben nicht hat?
Also erstmal muss man sagen, man kann Ihre Zahlen vielleicht so ein bisschen relativieren, die Sie eben gebracht haben. Es ist schon eine Alterserkrankung und es stimmt schon, dass bei den älteren Patienten schon bis zu der Hälfte der Frauen in irgendeiner Art und Weise Krampfadern haben. Das sind dann aber häufig nur Besenreiser, also kleine, sichtbare, erweiterte Hautvenen und die sind eigentlich nur ein kosmetisches Problem. Behandlungsbedürftige Befunde sowohl bei Männern und Frauen finden sich überwiegend so bei 10% der Bevölkerung. Es sind also nicht ganz so viele, die jetzt sozusagen einer dringenden Therapie bedürfen, als man das so bei ihren Zahlen eben so hätte vermuten können.
Und okay, das ist beruhigend erstmal.
Ja, finde ich auch. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Und das Zweite ist, es ist schon eine Alterserkrankung, aber es ist auch viel Vererbung dabei. Also wenn man sich Eltern ausgesucht hat, die auch Krampfadern haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst welche bekommt, doch recht hoch.
Jetzt haben Sie eben schon das Wort Besenreiter in den Raum reingerufen sozusagen. Erzählen Sie uns doch mal aus medizinischer Sicht, was versteht man eigentlich unter Krampfadern und was ist der Unterschied zu Besenreitern?
Also eine Krampfader ist eine aufliegende, geschlängelt verlaufende Vene, in der Regel im Bereich des Beines, die man meist auch tasten kann. Und ein Besenreiserchen, die kann man vielleicht gerade so über Hautniveau tasten, wenn sie ein bisschen dicker sind. Ansonsten sind das nur ganz feine, so spinnengewebsartige, bläulich-livide Venen, die man im Hautniveau sieht. Häufig an der Außenseite des Oberschenkels und manchmal an der Innenseite vom Knöchel. Und die sind rein kosmetisch.
Das heißt, die können wir eigentlich jetzt, zumindest weil wir einen medizinischen Podcast haben, direkt mal vergessen, weil die müssen wir erstmal nicht behandeln. Beim Thema Krampfadern ist es eben anders. Da denkt man ja auch erstmal, Mensch, nicht so schlimm, eben nur ärgerlich, sieht nicht schön aus. Aber das stimmt ja nicht. Es tauchen auch immer wieder die Begriffe der Thrombose oder der Venenentzündung auf, wenn man von Krampfadern spricht. Wie gefährlich sind Krampfadern am Ende?
Man muss am Bein in zwei Venensystemen unterscheiden. Es gibt einmal die tiefen Venen und einmal die oberflächlichen Venen. Und die tiefen Venen transportieren am Bein ca. 90% des Blutes nach oben zurück und die Gesamtheit der oberflächlichen Venen nur 10% des Blutes. Beide Venensysteme, sowohl die tiefen als auch die oberflächlichen Venensysteme, sind mit Klappen ausgestattet, die Hauptvenen, damit das Blut nicht von oben nach unten ins Bein zurücksacken kann. Und im oberflächlichen Venensystem gibt es zwei Hauptvenen. Das eine ist die große Rosenvene, die sammelt das Blut vom Fußinnenrand, zieht am Knie nach oben ein bisschen über die Mitte des Oberschenkels und mündet in der Leiste in die tiefe Vene. Und die kleine Rosenvene sammelt das Blut vom Fußaußenrand, zieht an der Wade hoch und mündet in der Kniekehle in die tiefe Vene. Und in der Regel ist es so, dass wenn man Krampfadern hat, aus zwei Gründen, nämlich entweder hereditär oder idiopathisch. Hereditär heißt anlagebedingt und idiopathisch heißt, der Arzt hat keine Ahnung, wieso das so ist. Das ist auch tatsächlich immer noch so. Ja, das sind die Klappen in diesen oberflächlichen Venen defekt. Und dadurch kann das Blut von oben aus der tiefen Vene in diese oberflächliche Vene zurücksacken und steht in dieser Vene wie in so einer Wassersäule. Und diesem Druck sind die Seitenäste nicht mehr gewachsen und die leiern aus. Und das sind die Krampfadern, die man unten am Bein sieht. Und das medizinische Problem an den sichtbaren Krampfadern ist der Druck, der in dieser Vene steht. Weil der führt dazu, dass unten am Knöchel ein venöser Bluthochdruck auftritt. Und wenn man lange genug wartet und nichts macht, kann das hingehen über Hautveränderungen, juckende Stellen, Braunverfärbung bis in der Maximalvariante zu einem offenen Bein, einer chronischen Wunde. Das ist aber zwischen dem Auftreten einer Krampfader und dem Auftreten eines offenen Beins liegen häufig 30, 40 Jahre. Das ist ein langer Zeitraum. Und man weiß auch nicht, welche Patienten diesen Weg gehen bis hin zu einem offenen Bein und welche Patienten nur sichtbare Krampfadern haben, ohne dass die später Probleme machen. Und wenn man Krampfadern hat zum Thema tiefe Beinvenenthrombose, dann ist das Risiko, dass man eine tiefe Beinvenenthrombose bekommen kann, erhöht, weil einfach das Blut in dem Gesamtsystem nicht mehr so zurückfließt, wie man das gerne möchte.
Okay, das war jetzt sehr viel Information auf einmal, deswegen muss ich nochmal nachhaken. Aber wenn ich jetzt eben diese Krampfader oder diese Krampfadern bei mir an den Beinen entdecke, wann gehe ich denn jetzt zum Arzt? Einfach prinzipiell erstmal, dass er sich das anguckt und mir so eine Risikoeinschätzung gibt oder erst, wenn was schmerzt oder dicker wird oder wenn es mehr wehen wird, woran mache ich das fest?
Also wenn Sie Besenreise haben, können Sie hingehen. Wenn Sie das kosmetisch stört, dann müssen Sie nicht hingehen. Wenn Sie sichtbare aufliegende geschlängelte Venen haben, dann gehen Sie hin und lassen abklären, woher kommen die.
Okay, und daran zieht sich dann auch die Therapie lang, nehme ich an, zu welchem Ergebnis der Arzt kommt. Was gibt es denn für Therapien und wer bekommt welche?
Also man muss sich erstmal überhaupt über das System so ein bisschen Gedanken machen, damit man weiß, was eigentlich der Therapieansatz ist. Wir haben also diese kaputte Hauptvene, die dahinter steht. Und über diese Hauptvene sackt das Blut von oben nach unten im Bein zurück. Und die tiefen Venen müssen dieses Blut zusätzlich mit nach oben transportieren. Das heißt, normalerweise transportieren die tiefen Venen 90%. Wenn man Krampfadern hat und diese oberflächliche Hauptvene nichts mehr transportiert, transportiert die tiefe Vene 100% des Blutes nach oben zurück. Plus das, was in dieser oberflächlichen Vene von oben nach unten wieder zurücksackt. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Variante 1 ist, man erhöht die Transportkapazität des tiefen Venensystems. Das hört sich jetzt ganz aufregend an. Das geht aber ganz einfach. Das macht man, indem man die Wadenmuskulatur in einen Kompressionsstrumpf einpackt. Dadurch muss die Wadenmuskulatur gegen diesen Kompressionsstrumpf anarbeiten. Das gibt eine bessere Massagewirkung auf die tiefen Venen und damit einen verbesserten venösen Rückstrom. Das ist Sinn und Zweck der Kompressionstherapie bei einem Krampfaderleiden.
Also ganz ohne Eingriff, ganz ohne Medikamente, sondern tatsächlich in Anführungszeichen nur ein Strumpf, der aber natürlich auch unangenehm sein kann, gerade bei Hitze. Aber relativ einfach.
Das ist im Prinzip eine einfache Lösung. Und wenn man sagt, ich möchte mein Leben lang einen Kompressionsstrumpf tragen und das auch im Sommer bei 30 Grad im Schatten, ja, und auch wenn ich schlechter beweglich wäre und man muss sich darüber, glaube ich, auch im Klaren sein, wenn man älter wird, werden die Füße nicht besser erreichbar. Auch dann möchte ich noch einen Kompressionsstrumpf tragen. Dann kann man sich überlegen, ob man das möchte. Da die Leitlinien sagen dazu, man sollte die Kompressionstherapie mit einem Kompressionsstrumpf eigentlich nur dann empfehlen, wenn keine anderen Optionen zur Verfügung stehen.
Okay, also sozusagen wieder zurück, nicht das Einfachste wählen, sondern eine andere Variante. Zum Beispiel habe ich gelesen, Stripping, Radiowellentherapie, einpacken, verkleben, lasern. Also wenn man ganz klassisch, wie das viele heute machen, einfach mal googelt, was soll ich tun, ich habe Krampfadern, dann kriegt man jede Menge Begriffe.
Ja, das ist das Problem, was es heute gibt, weil die Idee, die hinter den ganzen Verfahren steckt, ist im Prinzip sehr ähnlich. Ja, Sie haben diese kaputte oberflächliche Vene, in der das Blut von oben nach unten zurücksackt. Und das ist das Problem. Und Ziel dieser ganzen Verfahren ist, diese defekte Vene, in der das Blut von oben nach unten zurückrauscht, aus dem Blutkreislauf auszuschalten. Dazu können Sie genau, wie Sie das sagen, Sie können die rausoperieren. Sie können die durchkochen. Durchkochen können Sie die mit Licht, dann heißt das Laser. Sie können das machen mit Strom, dann heißt das Radiowelle. Sie können das machen mit Dampf, dann heißt das Steam Vein Sclerosis. Oder Sie können sie zukleben, dazu können Sie Sekundenkleber nehmen, dann heißt das Venasil. Oder Sie können sie zukleben, indem Sie ein Mittel dort reinspritzen, was eine Verödung macht, was eine Entzündung macht, das nennt sich Venenverödung. Das sind aber die Idee hinter allen Verfahren, ist die gleiche.
Man liest aber wirklich extrem oft, wenn man halt eben googeln glaubt oder wenn man sich so ein bisschen einliest in das Thema, von Kochsalzlösungen, die helfen sollen. Was halten Sie denn davon?
Na, Kochsalzlösung in 20%iger Form ist eine Art und Weise, wie man Venen verödet. Venen verödet heißt, man spritzt ein Mittel in diese Vene hinein, das löst eine Entzündung der Gefäßwand aus und diese Entzündung führt dazu, dass die Venenwände verkleben und die Krampfader verschwindet. In der Medizin nimmt man dazu in Deutschland heute eigentlich ausschließlich Polidocanol. Das ist ein Wirkstoff, der sehr gut funktioniert. Man kann daraus auch einen Schaum herstellen und auch größere Krampfadern damit veröden. Nicht so anhaltend vom Erfolg wie häufig eine Operation oder auch ein endovenöses Verfahren, was ich vorhin geschildert habe, hat aber seine Indikationen und funktioniert in vielen Dingen gut. Und dieses Verödungsmittel benutzt man auch zum Veröden von Besenreisern. Und da kommt das Kochsalz ins Spiel. Kochsalz geht auch, wird aber sehr oft von Homöopathen als Linsa-Lösung angeboten. Die ist sehr alt. Die funktioniert nicht so gut wie das Polidocanol, gilt aber nicht als Arzneimittel und kann deswegen in diesem Bereich angewendet werden. Und ich würde mir meine Besenreiser, wenn es meine wären, nicht mit Kochsalzlösung veröden lassen.
Okay, und ich muss mich einfach darauf verlassen, dass mein behandelnder Arzt genau weiß, was jetzt für meine Beine das Beste ist. Oder gibt es sozusagen diese Standardtherapie, also jetzt bei den Dingen, wo man nicht nur den Strumpf verschreibt, die man immer macht oder die man immer bei jungen Frauen macht oder immer bei älteren Herren oder also wie, welche Entscheidungswege gibt es da?
Also im Prinzip muss man für jeden Patienten eine individualisierte Entscheidung treffen, weil nicht jedes Verfahren ist für jeden Patienten das Beste. Man muss sich ein bisschen überlegen, woher kommen die ganzen Verfahren. Die Operation ist so, sagen wir mal, das Klassische, aber in moderner Ausprägung führt die zu sehr guten, auch kosmetischen Ergebnissen und zu sehr niedrigen Rezidivquoten. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach einer Behandlung die Krampfadern wiederkommen? Das liegt bei einer Operation mit moderner Technik so bei unter 5% nach 5 Jahren. Es ist also nicht so, dass man, wie es so im Volksmund immer gesagt wurde, Mensch, ich lasse die operieren und dann sind die sowieso nach 5 Jahren wieder da. Das liegt daran, weil die Operationstechnik sich einfach so viel verbessert hat. Die ganzen anderen Alternativverfahren, die auf den Markt kommen, die kommen in der Regel alle aus den USA, wo die Venenchirurgie historisch gesehen keinen großen Stellenwert hat und die kommen als Medizinprodukt auf den Markt. Die haben also eine sehr niedrigere Zulassungshürde und dann gibt es im Prinzip am Anfang einen groß angelegten Feldversuch am zahlenden Patienten und dann guckt man, was funktioniert nicht und wie funktioniert was. Jetzt muss man sich überlegen, wann nimmt man was? Das ist ja die Frage, die sich jeder Patient stellt. Und da müssen Sie so ein bisschen Vertrauen zu Ihrem Arzt entwickeln. Und im Prinzip landen Sie immer da gut, wenn Sie bei jemandem landen, der alles anbietet. Dann ist der in seiner Entscheidungsfreiheit nicht eingeschränkt, sondern kann die für Sie beste Möglichkeit sozusagen auswählen. Auch unter Berücksichtigung dessen, was Sie von Ihrem Kostenträger bezahlt bekommen, ohne dass Sie sehr Geld dafür auf den Tisch legen müssen, weil... Das muss man fairerweise sagen, die Komplikationsrate bei all diesen Verfahren, also wie geht es dem Patienten um die Operation herum oder um die endovenöse Behandlung herum, wie ist meine Lebensqualität, die ist ziemlich identisch. Das ist egal, ob Sie das operieren lassen oder lasern lassen oder Radiofrequenz machen oder mit Schaum veröden. Das führt immer zu ähnlich hohen Komplikationsraten und zu einer gleich hohen Lebensqualität nach 3 Monaten. Das ist also kein Entscheidungskriterium.
Ja, und weil Krampfadern meistens ja nichts total Dringendes ist, bietet sich das tatsächlich ein, sich vielleicht auch eine Zweitmeinung einzuholen, höre ich daraus.
Also, wenn Sie jemanden haben, der Sie dringend in eine Richtung schieben will, dann können Sie das durchaus tun, da spricht nie was gegen. Man muss fairerweise sagen, die endovenösen Therapieverfahren haben alle eine etwas höhere Rezidivquote, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Krampfadern nach 5 Jahren wiederkommen, ist bei den Verfahren, die von innen die Vene durchkochen oder verkleben, höher als bei einer guten Operation. Dafür sind sie etwas schneller wieder fit als nach einer Operation. Das muss man fairerweise auch sagen. Das hängt anscheinend vor allen Dingen davon ab, wie dick die Vene ist, die sie mitbringen. Je dicker die Vene im Durchmesser ist und je ausgeleiert die sie sozusagen ist und je dicker ihre Krampfadern sind, desto schlechter funktionieren die Verfahren, die die Vene von innen verölen. Und deswegen muss man so im Einzelfall gucken, was geht und was geht nicht, um für sie ein optimales oder auch anhaltendes Therapieergebnis zu erzielen.
Jetzt haben wir die ganze Zeit von den Venen an den Beinen gesprochen. Krampfadern gibt es ja aber auch an anderen Stellen des Körpers. Wie gefährlich sind sie denn da und wo sollte man auch auf jeden Fall noch behandeln?
Also Krampfadern gibt es im Prinzip, die Krampfadern, von denen die Menschen sozusagen sprechen, gibt es im Prinzip nur an den Beinen. Es gibt noch Krampfadern im Bereich der Speiseröhre, die haben aber eine ganz andere Ursache. Die entstehen, weil sich ein Umgehungskreislauf bildet, weil die Leber nicht mehr funktioniert. Und die haben ein sehr hohes Blutungsrisiko. Und deswegen muss man die, spätestens wenn sie bluten, sehr dringend behandeln, damit die eben nicht bluten können, weil da kann man sonst auch dran versterben. Das ist ein Risiko, was bei normalen Krampfadern eigentlich nicht existent ist. Und deswegen darf man die anderen Sorten sozusagen, die auch als Krampfadern bezeichnet werden, nicht in einen Topf schmeißen.
Okay. Mhm. Und gibt es bei, das würde mir jetzt, dann bleiben wir wieder bei den Beinkrampfadern, das ist ja sozusagen auch Ihr Themengebiet, gibt es da sozusagen eine Altersgrenze, wo man sagt, da fangen in der Regel die Krampfadern an, wenn man eben vielleicht auch die Voraussetzungen davor hat, die genetischen, und irgendwann im Alter lässt das auch wieder nach, oder ist das, wenn man die Veranlagung hat, so, dass man damit rechnen kann, dass es ständig dann irgendwann mehr wird?
Also da die Genetik eine große Rolle spielt, gibt es auch sehr junge Patienten mit Krampfadern. Also die jüngste Patientin, die ich gesehen habe mit Krampfadern, die war 7. Die jüngste, die ich operiert habe, war 11 und nach oben gibt es da keine Grenze. Das ist natürlich schon, das sieht man nur sehr selten, so junge Patienten oder sogar noch Kinder, die Krampfadern haben, da muss man dann auch überlegen, ob man zu dem Zeitpunkt überhaupt schon was an diesen Venen macht oder ob man nicht sagt, wir warten noch mal ein bisschen ab und gucken mal, was passiert. Ansonsten nimmt das Risiko, an Krampfadern zu erkranken im Laufe des Lebens zu, und bei Frauen besteht doch das Schwangerschaftsrisiko. Also Schwangerschaft ist in Bezug auf Krampfadern ein schlechtes Risiko, aus zwei Gründen. Während der Schwangerschaft für die Geburt wird das Bindegewebe weich, das ist ja gewollt, damit der Geburtskanal sich weitet und das Kind besser rauskommt. Das ist aber etwas, das ist nicht gut für den venösen Halteapparat. Und deswegen ist das mit der Grund, warum Krampfadern häufig während einer Schwangerschaft anfangen. Das zweite ist, da liegt so ein Korken im Bauch. Und dieser Korken im Bauch ist nicht gut für ihren venösen Rückstrom. Deswegen sind das die beiden Gründe, die dazu führen, dass Frauen wahrscheinlich mehr Krampfadern haben als Männer, weil sie eben den Nachteil oder auch den Vorteil haben, da kann man ja viel drüber diskutieren, schwanger werden zu können.
Das heißt, gibt es da irgendwie mittlerweile in den Leitlinien oder von Ihnen den Rat, dass Frauen, die schwanger werden, jetzt erstmal egal, was sie für Voraussetzungen in Sachen Krampfadern mitbringen, überhaupt häufiger Stützstrümpfe tragen sollten? Weil mein Eindruck ist, dass das immer mal wieder gibt, aber in keinster Weise irgendwie den Frauen in der Masse nahegelegt wird, den schwangeren Frauen.
Ja, da gibt es ganz viele Theorien drüber. Also wenn eine Frau Krampfadern hat, sollte sie Stützstrümpfe oder Kompressionsstrümpfe im Rahmen der Schwangerschaft tragen. Die führen übrigens auch dazu, dass so Themen wie Schwangerschaftsübelkeit und Schwindel weniger werden. So richtig erklären kann man sich das nicht, aber wahrscheinlich ist der venöse Rückstrom besser. Und dann wird das mit der Schwangerschaftsübelkeit und den Schwindelgefühlen gerade am Anfang einer Schwangerschaft besser. Das ist also gar nicht schlecht, Kompressionsstrümpfe zu tragen. Aber so richtige Leitlinien gibt es nicht. Zum anderen muss man sagen, da haben Frauen, die während einer Schwangerschaft Krampfadern bekommen, auch wieder einen Vorteil. Das sind die einzigen, die von alleine wieder weggehen können. Weil nach 9 Monaten die Ursache in der Regel den Körper wieder verlässt. Und dann können sich ein Großteil dieser Krampfadern wieder zurückbilden. Deswegen würde ich oder wir empfehlen allen Frauen, nach einer Geburt mindestens 1 Jahr zu warten, bevor man irgendeine Art und Weise von invasiver Therapie macht, also Operation oder sonst Ähnliches. Ja, weil ein Teil dieser Krampfadern kann wieder verschwinden.
Okay, das sollen die Frauen sich sozusagen zu Herzen nehmen, bevor sie zu schnell da vielleicht auch aus Schönheitsgründen tätig werden wollen. Jetzt nochmal kurz zu dem Thema Thrombose. Thrombose ist ja dann doch wirklich eine Gefahr, wenn so eine entsteht im Unterschenkel. Ich würde ganz gern von Ihnen einfach nochmal wissen, was sind das dann für Zeichen, die ich merke, und wie schnell muss ich da handeln, dass sich aus der Thrombose nicht zum Beispiel eine Lungenembolie entwickelt?
Bei Thrombose muss man 2 Phasen unterscheiden. Es gibt einmal eine akute Phase und eine langfristige Folge einer tiefen Beinvenenthrombose. Akut heißt ja, das Blut in der tiefen Beinvene gerinnt, aus welchen Gründen auch immer. Lange Ruhigstellung, Fernreise, Operation, Verletzung, veranlagte Gerinnungsstörungen, die dazu führen, dass das Blut in den tiefen Beinvenen gerinnt. Und da muss man gucken, wo ist dieses Blutgerinnsel in der tiefen Vene? Und die typischen Anzeichen für eine tiefe Beinvenenthrombose sind, das Bein ist geschwollen, bläulich verfärbt, die Haut ist gespannt, es schmerzt. Und wenn so ein Stückchen dieses Blutkuchens, das sieht so aus wie Brombeergelee in der tiefen Beinvene, abfliegt, dann wandert das Richtung Lunge, kann in der Lunge hängen bleiben und dort ein Gefäß verstopfen. Und das nennt sich dann Lungenembolie. Dann kriegt man Herzrasen, Luftnot und Schmerzen im Brustraum. Das sind so dieser typische Risikokomplex. Das Blöde ist nur, ein Großteil der Thrombosen läuft klinisch nicht so ab. Die sehen nicht aus wie tiefe Beinvenenthrombose, sondern das Bein sieht ganz normal aus. Deswegen man manchmal erst Thrombosen entdeckt aufgrund der Komplikation, nämlich Lungenembolie. Oder weil man sich nach Jahren das Bein anguckt, und das ist das die zweite Krux an der Thrombose. Wenn Sie eine tiefe Beinvenenthrombose gehabt haben, dann liegen die Klappen der tiefen Vene in diesem Brombeergelee, was sich in dieser tiefen Vene bildet, eingebettet. Und der Körper löst diesen Thrombus mit oder ohne ärztliche Unterstützung mehr oder weniger gut wieder auf. Er kann nur nicht zwischen Brombeergelee und Klappe so richtig unterscheiden. Und deswegen sind in der Regel hinterher dort, wo die tiefe Beinvenenthrombose gewesen ist, die Klappen defekt. Und dann kommt es in der tiefen Vene zu einem Pendelfluss, genau wie es sonst in der oberflächlichen Vene bei einer Krampfader passiert. Und das führt viel schneller zu Komplikationen und zu so einem venösen Bluthochdruck unten im Bein, weil die tiefen Venen ja den Hauptteil des Blutes nach oben zurücktransportieren müssen.
Das heißt, ist es für mich, wenn ich halt an Krampfadern, die erstmal kein Problem sind, leide, eben auch ein guter Tipp, wir kommen zurück auf das relativ einfache Verfahren der Stützstrümpfe, bei langen Autofahrten, bei Flügen und bei diversen anderen Dingen, mir die Stützstrümpfe anzuziehen, um eine Thrombose zu verhindern?
Bei Autofahrten und Busreisen brauchen Sie es in der Regel nicht. Bei Flugreisen, die länger als 4 Stunden dauern, ist das sehr gut, Kompressionsstrümpfe zu tragen. Weil bei Flugreisen kommt nicht nur das Risiko dazu, dass Sie sehr eng sitzen und sich wenig bewegen, sondern durch die Flughöhe und den Kabinendruck haben Sie ein Druckverhältnis wie sonst auf der Erde so auf 2000 Meter Höhe. Das heißt, die Luft ist sehr dünn. Dadurch verdunsten Sie mehr Flüssigkeit und das Blut dickt ein. Das zusammen mit dem beengten Sitzen und dem Bewegungsmangel führt dazu, dass bei Flugreisen mehr Thrombosen auftreten.
Jetzt habe ich ja am Anfang versprochen, ich frage Sie auch mal nach Geheimtipps, mal weg von der harten Medizin, die natürlich, das will ich an der Stelle nochmal sagen, sehr wichtig ist in dem Fall, das darf man nicht unterschätzen. Aber trotzdem eben gerade Frauen ärgern sich erstmal, wenn sie eine Krampfader entdecken am Bein. Gibt es denn einen Geheimtipp, trotz genetischer Vorbelastung und diverse andere Dinge wie Schwangerschaften, wie man Krampfadern irgendwie verhindern kann?
Eigentlich nicht wirklich. Also was immer gut geht in der Medizin, damit kann man auch viele Krebserkrankungen gut vermeiden, ist früh sterben, weil es ist auch eine Alterserkrankung. Ja? 50% aller 50-Jährigen und 70% aller 70-Jährigen haben in irgendeiner Art und Weise Krampfadern. Ja? Aber es gibt kein Patentrezept, wo man sagen kann, ich tue jetzt was und dann bekomme ich keine. Da können Sie kaltwarm duschen, Sie können Kneippsche Güsse machen und was Sie wollen. Das ist alles nicht schlecht. Verhindert aber definitiv nicht, wenn Sie welche bekommen sollen, dass Sie Krampfadern kriegen.
Okay, das heißt, man kann es versuchen, aber muss sich auch nicht zu sehr abmühen. Das ist ja oft bei anderen Dingen so, wo es heißt, gehen Sie doch laufen, keine Ahnung, kalte abduschen, nehmen Sie das und das fürs Immunsystem, wo es auch eine Evidenz gibt, aber wegen Krampfadern muss ich mich nicht quälen.
Also Sie müssen sich einig quälen und zweitens müssen Sie kein Geld dafür ausgeben, weil es hilft nicht wirklich viel, um es mal ehrlich zu sagen. Ja? Wenn man den venösen Rückfluss sich am Bein anguckt, ist mit Spazierengehen schon viel geholfen. Sie müssen keinen exzessiven Sport betreiben. Sie müssen weder joggen, noch müssen Sie Radfahren, noch müssen Sie Leistungssport bringen. Wenn Sie vernünftig spazieren gehen, den Fuß schön abrollen, haben Sie eine gute Bewegung im Sprunggelenk. Die Muskelwadenpumpe pumpt schön. Und wenn Sie 2x20 Minuten am Tag spazieren gehen und statt des Fahrstuhls, also ich bin manchmal auch ein bisschen faul, ich tue es auch nicht, aber die Treppe nehmen, dann haben Sie dafür schon genug getan.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, ein motivierendes. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Brunning, für das Gespräch und die Offenheit, dass wir da eigentlich auf jeden Fall nicht in falsche Dinge investieren sollten. Ihnen, liebe Hörer, für Ihr Interesse. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und vielleicht den Podcast sogar abonnieren und sage einfach bis zum nächsten Mal.
Gesundheit. Der nächste, bitte. Der FAZ-Podcast. Der nächste, bitte.